Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, heute Finanzprüfung, Steuerfahndung. Und so eine Finanzprüfung ist grundsätzlich schon ein ordentlicher Mist, kostet immens viel Zeit und Mühe und aktiviert in der Regel auch, ja, unter Umständen das ganze Unternehmen. Dann werden ja erstmal einmal alle aufgeschreckt. Und eine Steuerfahndung dahingegen ist schon richtig ordentlicher Mist hoch 10. Das braucht keiner und dazu sollte es grundsätzlich auch gar nicht erst kommen. Und bei beidem kennt sich mein heutiger Interviewgast ziemlich gut aus. Mit 13 Betrieben und mehr als 500 Mitarbeitern durfte er nicht nur an der einen oder anderen Prüfung teilhaben, beziehungsweise würde ich eher sagen mitwirken, sondern er hat aus diesen Erfahrungen auch eine eigene digitale Lösung entwickelt, die euch helfen kann, für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Lorenz Strasser, CEO von Pentacode, einer intuitiven Mitarbeitermanagement-Plattform, ehemaliger Gastronom, wie gesagt mit 13 eigenen Betrieben, und du kennst die Herausforderungen in der Gastronomie aus unserer Branche aus erster Hand. Herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast.
Vielen herzlichen Dank, gerne.
Doch bevor wir jetzt richtig durchstarten in diese Folge, erzähl doch mal einmal, wie dein Weg in der Gastronomie so gelaufen ist. Wie kam es zu den 13 Betrieben, wie kam es dann zur Gründung von Pentacode und genau, was hat dich dazu gebracht?
Ich habe einen non-linearen Lebensweg. Ich habe erst mal Mathe und Informatik studiert, fand ich ziemlich langweilig, habe ich abgebrochen, habe dann ein leeres Buch und Kunstantiqua gemacht und kam in die Gastronomie während meiner Silvesterarbeiten. Ich dachte, das ist eine ziemlich spannende Angelegenheit, ging dann nach Paris, ziemlich unbelegt. Stellte aber fest, mir liegt die Arbeit mit Menschen und mir liegt die ganze Branche und ich liebe es heute noch. Und habe das dann nach 13, wir kamen nach München zurück, habe gemeinsam mit meinem Bruder den ersten Betrieb gegründet. Das war Julep's New York Bar und Restaurant und das war für Deutschland etwas, hatten wir so einige USPs, die halt damals unüblich waren, einfach deshalb, weil wir keinen Kontakt mit der deutschen Gastronomie hatten, sondern das alles eben im Ausland erfahren durften. Und dann haben wir eben den Laden entwickelt, in den wir gerne als Gäste gehen würden. Und das hat sich dann als ziemlich erfolgreich herausgestellt. Und dann haben wir eben über die nächstfolgenden 9 Jahre haben wir eben diese 13 Läden entwickelt. Und ich bin dann ausgestiegen. Einer der Gründe war die Steuerfahndung, die dann 3 Jahre vorher stattgefunden hat. Kann ja nachher darauf zu sprechen kommen. Hab dann, ich war ja sehr komfortabel, habe dann erstmal eine Zeit lang nichts gemacht, habe dann für Unternehmensberatung gearbeitet, habe gedacht, na, das, was die können, das kann ich auch für mich selbst machen, habe meine eigene Unternehmensberatung gegründet und kam dann eben, nachdem ich feststellen durfte, dass, naja, die haben eigentlich alle die gleichen Probleme, klein wie groß, nur in einer unterschiedlichen Ausprägung, und dachte mir, dann so schließt sich dann wieder der Kreis, dann kann ich doch eigentlich auch, wenn es eine allgemeine Problemstellung gibt, muss es ja auch eine allgemeine Lösung dafür geben, und die gab es zu dem damaligen Zeitpunkt eben nicht, und dann dachte mir eben, das probierst du mal aus, und so kam es dann zu Pentacode.
Okay, und du sagtest gerade, die Finanzprüfung, die bei dir oder euch in den 13 Betrieben gewesen ist, die hat dich dann schlussendlich dazu geführt, auch zu sagen, okay, ich mache jetzt was anderes. Also ist da was Besonderes passiert oder was war der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast,
Mehr die Finanzprüfung selbst, die ist ja relativ untragisch. Also da hatten wir mehrere, das sind die Sozialversicherungsprüfungen, Lohnsteuerprüfung, Umsatzsteuerprüfung und dann letzten Endes eben auch die ganz klassische Betriebsprüfung, von der hatten wir mehrere. Und die auch immer zu Nullwerten, das heißt, es gab es nie zu einer Nachzahlung. Und es gibt einen Riesenunterschied zwischen der Steuerprüfung und der Steuerfahndung. Mhm. Und Die Steuerfahndung hat deshalb einen Ausschlag für mich gegeben, weil hinter der Steuerfahndung auch immer so eine Kriminalisierung steckt. Und die Gastronomie hat immer noch leider einen relativ schlechten Ruf, zumindest bei den Finanzbehörden. Es gilt als Hochrisikobranche, so wird es auch, wurde mir gesagt, auch bezeichnet. Mhm. Und die Art und Weise, wie da dann zugegriffen wird und auf welcher Grundlage da zugegriffen wird und wie damit verfahren wird, das hat bei mir schon einen ziemlich tiefen Eindruck hinterlassen. Und ich war auch immer etwas beseelt von der Angst einer Steuerfahndung, was auch der Grund für unsere relative Steuerehrlichkeit war, zumindest zu dem Zeitpunkt des Zugriffs. Mhm. Und das hat dann so ein paar Jahre gedauert, aber es hat wirklich lange nachgewirkt und dann wusste ich einfach, nee, ich möchte mich nicht mehr dieser Situation aussetzen. Und bei allen Bemühungen und Anstrengungen dann quasi das Risiko einer Untersuchungshaft einer mehrmonatigen laufen. Das war dann wirklich der Grund, weshalb ich mit der Gastronomie aufgehört habe.
Ja, spannend. Also spannend, aber auch tragisch, finde ich, wenn aus so einem Grund dann gute Gastronomen verschwinden und einfach das Gastgebertum dann sich überlegen, okay, was anderes ist jetzt vielleicht nicht ganz so riskant. Aber grundsätzlich, du sagst ja, die Steuerprüfung, seid ihr immer fein gewesen und wenn es dann zur Steuerfahndung geht oder kommt, erst werde ich ja geprüft und wenn dann alles fein ist, dann ist alles fein. Wenn irgendwas nicht fein ist, dann muss ich unter Umständen nachzahlen. Aber wenn bei euch doch alles in Ordnung war, wie kam es dann zur Fahndung? Also warum, da muss doch irgendwie ein Indiz gewesen sein, dass die dann auf einmal mit der Keule rauskommen.
Es gibt ja zwei Anlässe für eine Steuerfahndung. Das eine ist eine echte Auffälligkeit bei der Steuerprüfung. Das wird sich noch ein bisschen verschärfen, auch durch den Einsatz moderner Medien auf Seiten der Finanzbehörden. Also gerade wenn an Kassen rumgepusht wird oder auch wurde, da gibt es ja dann so Verfahren, das Benford-Verfahren, auf Basis dessen, und es ist höchstrichterlich anerkannt, man feststellen kann, ob auf eine Kasse zugegriffen wurde. Das ist heute sowieso, wird das aus der Ferne gemacht. Aber in den meisten Fällen, und so auch bei uns, ist es eine Anzeige durch einen Mitarbeiter gewesen.
Ah, okay.
Es war ein Geschäftsführer eines Betriebs, in dem mehrfach eingebrochen wurde. Und ich glaube, das war nach dem dritten Mal. Dann haben wir also den Tresor gelassen, wo er ist, und haben die Kohle aber woanders hingesteckt, in den Kellerräumen. Und dann kam es eben wieder zum Einbruch. Und am Ende ging es dann um fast 50.000, die dann insgesamt fehlten. Und die Kriminalpolizei sagte, das ist ein Insider-Job. Und nachdem es eigentlich nur drei Personen gab, die wussten, wo das Geld war, nämlich der Geschäftsführer, mein Bruder und ich, und wir beide ja nicht in Berlin waren, haben wir Strafanzeige gegen ihn gestellt.
Ja.
Auch auf Anraten es wurde uns sozusagen ein bisschen so durch die Blume mitgeteilt, dass da wäre vielleicht was zu holen. Im Gegenzug hat uns der Herr dann bei der Steuerfahndung angezeigt, wir würden hier mit dem Kürzel PM Private Money Schwarzgeld machen. Mhm. Im Ergebnis war es so, dass vor Gericht sind wir unterlegen, denn der Richter sagte, die Indizien würden nicht ausreichen. Also der gute Mann hatte keine Konsequenzen zu befürchten und wir haben dann ein Jahr später die Steuerfahndung im Haus gehabt. Und das ist übrigens in den meisten Fällen so, das sind Anzeigen aus dem Mitarbeiterkreis.
Ja, es ist wenn dann so eine aus einer Frustration heraus dann so eine Willkür entsteht, das muss auch, meiner Meinung nach, müsste sowas dann auch irgendwo sanktioniert werden.
Ja, es muss schon belegt werden und der hatte dann auch Begleitschutz von einem anderen ehemaligen Geschäftsführer, den wir aber aus anderen Gründen entlassen haben. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Steuerbehörden, die müssen so einer Anzeige nachgehen. Mhm. Bei uns ist es nur insofern relativ absurd gewesen, denn wir hatten überhaupt keinen Zugriff auf Bargeld. Die Läden, die befanden sich zwischen München und Berlin und Frankfurt und Würzburg und so weiter und so fort. Und wir hatten nie Bargeld im Haus. Das konnten die Herrschaften erst überhaupt nicht glauben. Jetzt sind wir bei der Steuerverhandlung, weil die kamen ja auch mit ins Büro rein und mit Grundrissplänen und Meterstäben, um abzumessen, ob wir irgendwie eine falsche Wand eingezogen haben. Und da, wie Pablo Escobar dann die 100er Scheine da gebündelt.
Da fühlt man sich eher wie ein Drogenbaron anscheinend.
Ja, echt. Man wird auch ein bisschen so gehandelt.
Okay, ja gut. Ich hatte früher einen guten Kumpel, wir haben zusammen Handball gespielt. Und der hat auch beim Finanzamt gearbeitet und der hat dann auch in der Gastronomie geprüft. Und da habe ich dann immer so die eine oder andere Story mitbekommen, was er dann halt so für Erlebnisse hatte bei seinen Kunden, sage ich jetzt mal. Also das war schon immer spannend zu erfahren. Aber lass uns noch mal kurz ein, zwei Schritte zurückgehen. Viele Gastronomen haben eine Finanzprüfung, also erstmal nur die Kontrolle, noch nicht miterlebt. Wie läuft sowas grundsätzlich ab? Wie kann man sich sowas vorstellen?
Ja, also eine Betriebsprüfung, wie das allgemein heißt, die ist angekündigt, die findet im Regelfall beim Steuerberater statt und dadurch, also die Gastronomie gilt mit anderen Branchen eigentlich als Hochrisikobranche, weil eben Bargeld unterwegs ist. Mhm. Und deshalb stützt sich im Regelfall jede Prüfung erst einmal auf die Führung des Kassenbuchs. Und wenn das Kassenbuch eben nicht regelmäßig oder regelhaft geführt wird, dann wird das Kassenbuch verworfen. Und das ist auch Ziel jeder Steuerprüfung. Das ist nämlich auch die Achillesferse.
Verworfen?
Verworfen heißt, es wird unterstellt, die Kassenbuchführung ist nicht richtig, weil sie nicht regelkonform ist. Damit kann ich das Kassenbuch sozusagen vergessen.
Ja.
Und damit hat der Prüfer die Möglichkeit der Umsatzzuschätzung. Und so über die Umsatzzuschätzung führt man eben auch diese zum Teil erheblichen Nachzahlungen herbei, die durchaus ruinösen Charakter haben können, weil die Umsatzzuschätzung wird im Regelfall werden drei Faktoren verwendet. Einer davon ist zum Beispiel der Kaffee. Man weiß, also pro Tasse Kaffee sind 7 Gramm Kaffee. Da gibt es also Richtwerte, nach denen die sich richten. Und dann wird eben gesagt, okay, wie viel Kaffee wurde in einem Zeitraum X gekauft? Mhm. Das Ganze geteilt eben und dann, das müssen so und so viele Tassen sein. Mhm. Ob Cappuccino, langer Brauner, Espresso, wie auch immer. Und dann wird man in der Kasse nachschauen und sagt, okay, wie viel wurde denn boniert und wie viel wurde denn verkauft, also besser eingekauft. Und da haben wir ein Delta, das im Regelfall ziemlich erheblich ist. Und dann wird dieses Delta mal eben dem Durchschnittspreis der Kaffeetasse, das ist der Umsatz. Und aus diesem Umsatz resultiert Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer. Und so kommen die eben an, meistens mit zwei anderen Faktoren, es werden im Regelfall drei verwendet. So ist zumindest mein Kenntnisstand von damals. Und so kommt man dann eben ganz schnell in einen sechsstelligen Bereich, der dann nachzuzahlen ist. Und dann kann man noch Glück haben, wenn man im sechsstelligen Bereich bleibt, denn ab 1 Million ist es Haft.
Krass. Punkt. Also das finde ich jetzt schon mal einen ganz wichtigen Hinweis, dass man sagt, also ich versuche es mal mit meinen eigenen Worten. Wie gesagt, ich bin bei dem Thema vollkommen blank, deswegen bin ich froh, dass wir uns heute darüber unterhalten, weil ich kann unheimlich was lernen heute. Aber wenn ich mein Kassenbuch nicht richtig habe oder wenn da irgendwelche Ungereimtheiten drin sind, dann lege ich das beiseite und sage, okay, dann gucke ich mir das jetzt mal auf meine Art und Weise an und gucke mir Kaffee an, gucke mir die Cocktails an und so weiter, was ich halt alles so im Portfolio habe und mache dann einfach eine Schätzung.
Genau. Und die gucken sich ja nicht alles an, sondern die gucken sich, also standardmäßig ist immer eigentlich der Kaffee dabei, der ist sehr ergiebig, weil die wenigsten führen Bruchlisten oder führen Listen, wie viel jetzt, oft ist ja der Kaffee ein Gratisgetränk für die Mitarbeiter, ja. Und wenn das aber nicht dokumentiert ist, und da gibt es auch Regelvorschriften, wie sowas dokumentiert zu sein hat, nämlich auch mit Gegenzeichnung des Mitarbeiters und so weiter, also das wird schon, das ist ein ziemlicher Akt, um hier sozusagen über Oberwasser zu behalten, dann kommen halt Beträge, bei denen kann einem dann schon schwindelig werden. Ja. Jetzt muss ich sagen, wir haben das alles gemacht. Wir haben da wirklich den großen Aufwand betrieben. Da wurde quasi jeder Kaffee wurde als Hausbau boniert und wurde vom Mitarbeiter gegengezeichnet. Es wurde tageweise und dann monatsweise zusammengepackt in Kuverts und so weiter und so fort. Ja. Aber es war echt ein Akt. Wir haben nie nachgezahlt.
Aber das muss man natürlich auch erstmal wissen, dass so etwas passieren kann. Und ich würde sagen, der wichtigste Tipp hieraus wäre erstmal, schau, dass dein Kassenbuch ordentlich, selbst wenn dort irgendwo nur ein paar Cent oder ein, zwei Artikel nicht gerade sind, mach sie gerade, guck dir an, wo liegt der Fehler und dann bügel das aus, weil sonst ja, wird eine Schätzung gemacht und dann hat man ein Problem. Was sind so die weiteren Fehler, die passieren können? Vielleicht noch so ein, zwei weitere Fehler, die so typisch sind.
Also definitiv Zugriff auf die Kasse. Definitiv. Mhm. Das ist heutzutage sehr leicht rauszufinden. Das hat, also wer heute noch einen Kassen rumfummelt, der ist wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert worden. Mhm. Das war aber in der Vergangenheit auch so. Das würde ich dringendst, also wirklich dringendst unterlassen. Aber das Wichtigste ist wirklich die einwandfreie Kassenbuchführung. Wenn das Kassenbuch Bestand hat, dann reden wir von einer Prüfung, die sitzt mal aus, da muss man das eine oder andere dokumentieren, dann streichen die vielleicht einmal die eine oder andere Ausgabe raus, weil sie sagen, das ist nicht, steuerlich nicht absetzbar etc. Und, aber das ist dann, das ist Pillepalle. Mhm. Ja? Das Kassenbuch muss stimmen. Okay. Und da gibt es übrigens auch noch, ja, was man dann auch noch machen sollte, man sollte es wirklich zeitnah führen, denn es gibt ja jetzt die Kassennachschau, das ist so ein, ich bezeichne das als ein neues Folterinstrument seit ein paar Jahren, das heißt, man kann einen unangekündigten Besuch von zwei Finanzbeamten kriegen, die ja. Dann Kassenzugriff haben. Das heißt, die gucken nur, ist das Kassenbuch à jour, also aktuell, und ist das, was in der Kasse ist, ist das auch boniert? Und wenn es hier zum Beispiel dazu käme, dass das Kassenbuch einen Monat oder eine Woche nicht geführt worden wäre, oder es Differenzbeträge gäbe, dann ist man schon in der Umsatzzuschätzung. Das ist die verkürzte Form der Prüfung.
Mhm. Du hast gerade was Interessantes gesagt. Ich kriege es, glaube ich, nicht mehr so wiedergegeben, aber dass wir in der Gastronomie als Hochrisikobranche gelten oder unter Generalverdacht grundsätzlich stehen. Ja. Warum glaubst du, ist das so?
Bargeld. Und, mal ganz ehrlich.
Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die mit Bargeld
umgehen. Nö, das gehören auch Friseure zum Beispiel. Ja. Die gehören da ebenfalls dazu. Da gibt es noch ein paar andere. Es muss man aber mal ganz ehrlich sagen, dass Schwarzgeld, um das Thema um das Kind beim Namen zu nennen, das ist ja jetzt kein Fremdwort in der Gastronomie der Vergangenheit gewesen. Mhm. Gut, bei uns ist es verjährt. Bevor wir überhaupt mal so weit weg vom Bargeld waren, haben wir das ebenfalls gemacht. Also wir hatten immer Klingelgeld in der Tasche und haben zum Teil auch die Löhne gesponsert. Ich sage das deshalb, weil es 30 Jahre her ist und jetzt kann mir keiner mehr was. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt der Fahndung und dann als auch die regelmäßigen Prüfungen eingesetzt haben, da war das alles schon längst durch. Aber das ist historisch bedingt. Mhm. Wie generell, was ich wirklich ungeheuerlich finde, eigentlich die Branche so einen schlechten Ruf hat, da gibt es ja diesen Spruch. Ja. Erstens sind alles Betrüger, deshalb auch der Spruch, lieber einen Magen verrenkt, als einem Wirt was geschenkt. Was dann auch noch so ist, wer nichts wird, wird. Das ist eine völlige Unterschätzung der Branche, die unglaublich komplex ist, die wirklich so viel erfordert an Menschenliebe, an Sachkenntnis, an kaufmännischem Verständnis. Ich finde das eigentlich wirklich ungeheuerlich, aber das ist immer noch, hat die Gastronomie eigentlich, zumindest in Deutschland, einen schlechten Ruf ja. ins Verhältnis zu anderen Branchen gesetzt. Das ist in Österreich, Frankreich, England ganz anders, aber ja. hier haben wir darunter zu leiden.
Ich glaube, dass, wenn man jetzt so sich die Entwicklung anschaut, auch alles, was gerade so beim Thema künstliche Intelligenz, Digitalisierung, was für Schritte wir gemacht haben, und ich glaube, wer nichts wird, wird, das ist ein Spruch, der ärgert mich immer ungemein, weil ich sehe das genauso. Wir als Gastronomen müssen ständig irgendwo 12 Berufe gleichzeitig ausüben und müssen so ein Menschenverständnis haben, nicht nur für unsere Gäste, dass wir schauen, wen haben wir denn da eigentlich sitzen, wie können wir den glücklich machen, nicht nur mit unserem Angebot Essen und Trinken, sondern auch so als Mensch, dass ich den als Mensch erreiche. Und dann habe ich noch ein ganz unterschiedliches Klientel als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die ich auch irgendwo menschlich erreichen muss, damit das alles vernünftig läuft. Also ich brauche Skills, die hat kein Mensch, der irgendwo anders arbeitet. Nee. Und ich baue mir Skills auf. Und deswegen glaube ich, ist unser Berufsbild einfach hochgradig unterschätzt. Und jetzt, um die Kurve zu kriegen, zu dem, wie es zukünftig laufen wird. Durch künstliche Intelligenz und das ganze Thema Digitalisierung, das wird, die Kommunikation verändert sich dann ja auch untereinander. Das heißt, diese Skills, die wir jetzt gerade aufbauen in unserem Berufsleben als Gastronom, die werden immer wertvoller, weil irgendwann dauert nicht mehr lange, dann unterhält sich KI mit KI, richtige Gespräche finden gar nicht mehr statt so richtig oder wesentlich weniger und diese Skills, die wir dann aufgebaut haben, die sind dann gefragt. Also nicht nur Essen und Trinken, was wir so bringen, sondern die Leute kommen zu uns, weil wir sie menschlich erreichen. Genau. Das finde ich, darf man nicht unterschätzen.
Nee, also ich denke, es gibt zur digitalen noch eine analoge Parallelwelt und die wird auch immer weiterhin geschätzt werden. Und gelungene Gastronomie ist ja auch eine Form von Kurzurlaub. Das heißt also, ich bereite einer Gruppe von Personen, egal wie groß sie ist, ich bereite einen Rahmen, innerhalb dessen sie sich wohlfühlen. Sie werden umhegt, umsorgt, gepflegt und werden das hoffentlich wertzuschätzen wissen. Und je besser ein Gastronom das macht, desto häufiger kennen die Gäste auch wieder. Und ich glaube, das wird ein Rahmen sein, der wird von der KI weitestgehend nicht berührt werden. Die KI wirkt im Hintergrund, um Dinge für einen Gastronomen zu vereinfachen. Und das ist auch dringend notwendig, denn wer hat schon das gesamte Skillset, das notwendig ist, um ein Unternehmen wirklich erfolgreich zu machen? Nicht nur dem Gast gegenüber, sondern dann in den ganzen Hintergründen. Und da kommt die KI zum Einsatz. Aber dieses Menscheln, das der gute Gastronom beherrscht, das wird immer vielleicht sogar noch wertvoller werden als in der Vergangenheit.
Das ist eine spitzenmäßige Überleitung, weil ich hätte jetzt auch eine Frage. Du hast ja dann aus deinen Betrieben, hast du ja heraus Unternehmensberatung gemacht und du hast dann auch das Thema Digitalisierung für dich einfach eine Lösung entwickelt, die du damals wahrscheinlich gerne gehabt hättest, die du gesucht hattest und nicht gefunden hast und daraus ist Pentacode entstanden. Wie hat sich das entwickelt und würde dir das heute bei einer Finanzprüfung helfen?
Also zum einen hatten wir damals aufgrund durchaus meiner Affinität zur IT, wir waren also wirklich hochdigitalisiert für die damaligen Zeit. Ich spreche jetzt von 1993, 94 fortfolgend. Wir hatten damals einen Server, der hatte über 60 MB, das muss man sich mal vorstellen. Der war so groß wie ein Kühlschrank und hatte ein eigenes Zimmer, weil das Ding hat eine derartige Hitze von sich gegeben, dass es immer nur mit offenen Fenstern funktioniert hat. Und wir hatten Intranet und alles Mögliche und wir waren auch mit den Filialen über Intranet verbunden und so Outlook-Lösungen, ziemlich aufwendig und wir waren da eigentlich schon sehr weit. Und wir hatten auf Access-Basis hatten wir so ein Programmchen geschrieben, das eigentlich so die Grundlage war für meine Idee, das weiter zu verfolgen. Und der Ansatz damals, das war eben diese leidvolle Erfahrung, denn am Anfang war Pentacode ging in die Finanzbuchhaltung. Also hier haben wir so einen Kassebuch, Debitoren, also alles außer Kreditoren. Und das Ganze eben so, dass man macht das, was jeder Gastronom in seinem Betrieb macht, weil wir haben damals ausschließlich Gastronomie gemacht. Ich rechne meinen Geschäftstag ab. So, das wird gemacht und daraus entsteht alles. Kassenbuch, Debitorenlisten, exportfähig, bla 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 und so weiter und so fort. Und das ganze Personalmanagement, das kam dann erst später dazu. Vielleicht sogar hätten wir zwei Ticken früher das anfangen können, aber das mit der Zeiterfassung und so weiter. Deshalb wurde diese ganze FIBU wurde so an den Rand gedrängt. Aber ich denke, wir sind so das einzige Personalmanagement-Tool, das auch gleichzeitig noch Finanzbuchhaltung kann. Der Grund dafür ist der Besagte. Damit hat es angefangen.
Ja, weil was mich so bei Pentacode begeistert, ist einfach, dass du diesen kompletten Prozess, also das Thema Finanzbuchhaltung, ja, okay, aber ich finde, du hast, und das ist der Unterschied zu anderen Lösungen, von Beginn an, also wo die Reise des Kandidaten, nicht des Mitarbeiters, sondern des Kandidaten losgeht, und das ist nämlich bei der Stellenausschreibung, beim Thema Recruiting, da geht Pentacode schon los. Das heißt, ich kann meine Stellenausschreibung über das Tool machen und ich kann das nach außen tragen, darüber kommen dann die Kandidatendaten, kommen dann in dieses System schon rein und ich kann mit diesen Daten von Anfang bis Ende, auch bis zum Ausscheiden mit diesen Daten arbeiten. Das heißt, ich muss nicht ständig übertragen, dass ich irgendwo auf irgendeiner Plattform irgendwas veröffentliche, sondern ich habe es direkt in einem System und das, finde ich, bringt, soweit ich weiß, keine andere Lösung mit.
Ich kenne jetzt nicht jede andere Lösung, aber ich denke schon, dass wir das relativ umfassend machen. Und ich denke, dass Sinn und Zweck einer Software heute ist ja das, soll ja erleichtern. Und das soll leicht zugänglich sein, sie soll intuitiv sein. Und da die Grundvoraussetzung dafür ist, ich fasse einen Datensatz nur ein einziges Mal an und dann wird er einfach durchautomatisiert. Und ich denke, dass uns das ziemlich gut gelungen ist und wir haben einen ziemlich hohen Automatisierungsgrad. Also im Wesentlichen schreibt man eigentlich nur noch einen Dienstplan, das war's. Alles andere ergibt sich, vom Recruiting bis zum Ausscheiden des Mitarbeiters, ja. Weil heute ist nämlich, eins möchte ich nur sagen, jeder spricht immer so von Zeiterfassung und Arbeitszeiterfassung und da gibt es jetzt Grundsatzurteile etc. und viel Bewegung im Markt und man muss aber trotzdem sagen, dass eine gute Personalmanagement-Software hat eine unmittelbare wirtschaftliche Wirkung auf das Unternehmen. Mhm. Aber es ist nicht kritisch. Es gibt der Schaden, der entsteht, wenn man das unzureichend macht, er ist extrem überschaubar. Mhm. Es ist komplett aus dem Blick verloren, dass der häufigste Grund neben wirtschaftlichem Fehlgriff das Risiko, wir reden hier von wirtschaftlichen Risiken, die über Personalmanagement-Software abgedeckt wird, aber die Prüfungsrisiken sind in keinster Weise geringer worden und du kannst davon ausgehen, dass heute noch mehr Steuerprüfungen schneller stattfinden als in der Vergangenheit. Und da muss man schon ziemlich gut gewappnet sein, um so eine Steuerprüfung wirklich hinter sich zu bringen. Und der wirtschaftliche Schaden, der entsteht, wenn die Prüfung misslingt, das muss ja nicht gleich in die Fahndung münden und in Haft oder dergleichen. Mhm. Allein über die Nachzahlungen, das Risiko ist heute noch größer als damals. Und das wird immer so leicht, das geht so verloren über diese ganze Aufregung, über KI-Implementierungen und Personalmanagement. Die Risiken sind weiterhin da und die sind weiterhin erheblich. Und die Branche hat nichts von dem schlechten Ruf eingebüßt.
Wir haben ja gerade das Beispiel genannt, wenn mein Kassenbuch nicht in Ordnung ist, dann wird geschätzt, ob es der Kaffee ist oder ein anderes Produkt. Wie wirkt sich so eine Betriebsprüfung dann aufs Thema Mitarbeiter aus?
Also das mir dann Prüfung überhaupt nicht, das kriegt der Mitarbeiter im Regelfall überhaupt nicht mit, es sei denn, da gäbe es mal so Einzeleinvernahmen, wie die das nennen, dass die mal so Mitarbeiter befragen, aber das ist bei uns zumindest nicht passiert und ich denke, dass das eher unüblich ist.
Aber die gucken sich doch auch die Löhne an und wer arbeitet denn da, dürfen die alle dort arbeiten? Wird sowas in so einer Betriebsprüfung auch gehört?
Nee, das ist der Zoll. Okay. Das ist der Zoll. Die Prüfung beschränkt sich auf die Prüfung der Zahlen, die Prüfung der Plausibilität und sucht Lücken natürlich, denn das Geld wird ja verdient über die Zuschätzung, das muss man ja auch so sehen. Ja? Mhm. Und das Finanzamt finanziert sich durchaus selbst über diese Beitreibung von Mitteln. die Mitarbeiter kriegen von der Prüfung nichts mit, von der Fahndung kriegen sie sehr viel mit. Ja, okay. Die kriegen sie volle Kanne mit.
Was hat das mit euch damals, ich will jetzt nicht vorweggreifen, ich habe noch gleich ein, zwei Fragen dazu, aber jetzt wo du es sagst, was hat das mit euch damals gemacht und auch mit den Mitarbeitern? Was haben die Mitarbeiter gesagt, gefühlt, als dann auf einmal so eine Fahndung anstand?
Also wenn man zur Fahndung, es waren, soweit ich mich erinnern kann, waren es 128 oder 129 Fahndungsbeamte, die bundesweit zugegriffen haben. 8 davon waren bei uns in Büroräumen, jeweils 4 in meiner Wohnung, in der Wohnung von meinem Bruder.
Und, privat zu Hause?
Privat zu Hause, ja. Großes.
Aber wie eine Razzia, kann ich mir das vorstellen?
Das ist eine Razzia. 16:45 Uhr, zeitgleicher Zugriff in ganz Deutschland. Und also wenn ich darüber spreche, dann wird mir jetzt noch ganz komisch. Mhm. Und in den Betrieben, je nach Größe, waren es 4 bis 6 Mitarbeiter. Und das ist ein ganz großes Theater, also Kinderbetten, Matratzen hochgerollt, Boden abgeklopft zu Hause, nach Hohlräumen, im Büro vermessen, ob falsche Wände drin sind, Einvernahmen der Geschäftsführer und der stellvertretenden Betriebsleiter und des Küchenchefs und so weiter und so fort. Also die haben einfach den Betrieb knappe 3 Stunden stillgelegt, bis Die Mitarbeiter haben zum Teil echt cool reagiert. Also der, was ich nie vergessen werde, das ist der Geschäftsführer in Frankfurt. Das werde ihm, mein Lebtag werde ich ihm dankbar dafür sein. Da stand ja der Typ mit schwarzem Mantel und hochgeschlagenem Kragen, stand dann neben der Kasse. Und bis der ihm dann mal sagt, jetzt hör mal, Spatzfreund, du siehst hier aus wie ein Mafia, der das Geld eintreibt. Also sieht zumindest mal den Mantel aus. Und die waren da zum Teil wirklich lässig. Ich selbst war total konsterniert, weil da steht so ein Typ mit so einem rosa Lappen und weiß die Hause Steuerfahnder und das war nicht lustig. Also ich war da wesentlich mehr betroffen als die Geschäftsführer, die waren cool.
Und du musst dich dann quasi in die Ecke stellen und die durchsuchen dann alles und deine Mitarbeiter müssen alles stehen und liegen lassen, dürfen sich nicht bewegen und oder wie?
Nee. Also das ist einfach was so, Geldbörse aufmachen, welche Kreditkarten sind drin, Terminkalender, gibt es einen Tresor, solche Sachen. Mhm. Und dann, aber das wussten die alles im Vorfeld. Wir haben zu dem Zeitpunkt unsere Betriebe in Mailand verkauft und das war auch gut so, denn hätten wir diese Betriebe nicht verkauft, säßen wir in Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr. Aber die kannten alle Konten, die wissen, welche Kreditkarten wir haben, die kannten die Kontostände, die wussten, in welchem Umfang man die Kreditkarten belastet, passt es zusammen mit unserem Gehalt, etc., etc., etc. Welche Reisen haben wir unternommen? Die wussten wirklich viel und das war schon damals und das ist jetzt 30 Jahre her und du kannst davon ausgehen, dass die heute noch mehr wissen. Aber die waren wirklich, wirklich gut vorbereitet.
Was denkst du denn, 30 Jahre her, jetzt ist das Thema KI natürlich sehr präsent und auch solche Behörden werden das Thema KI wahrscheinlich für sich entdecken und werden dort ganz andere Möglichkeiten haben, etwas zu prüfen. Was glaubst du, in welche Richtung verändern sich Prüfungen und wie genau wissen die später über uns Bescheid, wenn die jetzt KI-Tools oder was auch immer da in Zukunft möglich sein wird. Wie glaubst du, denkst du, wird sich das verändern?
Es wird automatisiert werden. Und zwar einfach das, weil es unabhängig von der Produktivkraft des einzelnen Beamten ist. Wir haben jetzt die Kassen, die sind auslesbar. Da lässt man eine KI drüber laufen, ob das jetzt Machine Learning ist oder was auch immer. Vielleicht eher mal in dem Bereich als echte ausgewachsene KI. Die fräst es durch nach Unregelmäßigkeiten und quasi für mich in meiner Fantasie unvermeidbar, dass es so sein wird wie bei Industrieunternehmen, die eine fortlaufende Prüfung haben, ist, dass wenn Agenten, also Bots zum Einsatz kommen, dass dies einfach fortlaufend geprüft wird. Mit dem Ergebnis, dass früher oder später einfach wirklich jeder steuerehrlich werden wird, muss. Was er eigentlich jetzt schon muss. Ja? Ja. Wir haben unten einen Mindestlohn, oben haben wir die TSE-konformen Kassen. Ich denke, dass die Gastronomie weit wesentlich ehrlicher ist, als es eigentlich Ruf hergibt. Ja. Aber das wird eine fortlaufende Prüfung werden, das wäre mein Tipp.
Und, aber eigentlich ist es ja Wette gut. Eigentlich ist es ja gut, weil dann hat man später mit dem Thema nichts mehr am Hut, wenn man keinen Dreck am Stecken hat. Und ich kenne es aber auch aus der Vergangenheit. Ich bewege mich jetzt, bin 42, bin in eine Gastrofamilie reingeboren. Meine ganze Family und mein ganzes Umfeld hat in der Gastronomie gearbeitet. Und ich habe auch als kleiner Junge gesehen oder mich manchmal gewundert, was da so alles passiert. Neben der Kasse, unter der Kasse, wo auch immer. Das heißt, wir haben uns, so wie es jetzt gerade ist, das haben wir uns selbst so gebastelt. Aber jetzt müssen wir schauen, dass wir aus diesem Generalverdacht, den wir selber zu verantworten haben, wieder rauskommen, dass wir jetzt versuchen, durch Digitalisierung, ob es Lösungen sind wie mit Pentacode oder anderen Lösungen, die mich halt transparenter machen. Klar, hat keiner Bock drauf. Ich sehe in Köln häufig noch, dass vor Corona waren viele mit dem Tablet unterwegs und haben die Bestellung aufgenommen. Und jetzt nach Corona sind die gleichen auf einmal unterwegs und haben einen Zettel und einen Stift. Kommt mir komisch vor. Ich frage da natürlich auch nicht nach, aber es kommt mir komisch vor. Und ich glaube, wir müssen diese Zettelchen alle weglegen, damit wir diesen Ruf ablegen können und dann einfach keinen Ärger mehr damit haben. Wir müssen ordentlich kalkulieren, wir müssen gucken, dass wir ordentlich Preise haben, die uns dann halt auch das Leben ermöglichen und dann sollte das irgendwann in hoffentlich wenigen Jahren Geschichte sein.
Ja, ich glaube, das wird schneller gehen, als es, also der Ruf wird länger nachhallen als die Ereignisse in der Branche, nämlich, dass sie einfach, mal ganz ehrlich, die ist ja wesentlich professionalisierter heute, als sie vor 20 Jahren waren, weil eben die Anforderungen dementsprechend sind. Und heutzutage ist es fast unabdingbar, dass ein Gastronom auch ein guter Kaufmann ist, denn, sagen wir, wenn am Ende des Monats 10% EBT rauskommen, Gewinn vor Steuer. Das heißt ja dann, ich habe ja dann eigentlich bei 30 Monaten, die ich geöffnet habe, habe ich eigentlich nur die letzten 3 Tage Zeit, um einen Gewinn zu machen. Alles andere dient eigentlich nur zum Abbau von Kosten. Ja. Löhne, Gehälter, Miete, Waren, bla 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 und so weiter und so fort. Und da darf dann auch nichts, darf auch nicht viel verrutschen, weil sonst werden aus 3, 2 ein Tag und irgendwann bleibt eben nichts mehr übrig. Und da helfen eben moderne Tools einfach enorm und man muss auch wirklich feststellen, also ich stelle es fest, so was sie da über die letzten 10 Jahre in der Gastronomie so getan hat, also mit wen man da als Gegenüber hat, das ist schon das ist ein Klassenunterschied zu dem, was da vor 30 Jahren unterwegs war.
Ja, ich glaube, es ist nicht nur, dass wir alles transparenter gestalten können, auch was das Thema Nachweis und Dokumentation angeht, sondern am Ende des Tages können wir das natürlich auch lesen und können andere Entscheidungen treffen und können aufgrund von Zahlen, Daten und Fakten, die da tatsächlich da sind, können wir Entscheidungen treffen, die dann am Ende des Tages uns wirtschaftlicher machen und dann am Ende mehr vom Kuchen übrig bleibt.
Ja, absolut. Also nichts gegen Bauchgefühl, aber der Bauch trifft nicht immer die richtigen Entscheidungen, sondern das Ganze wird datengetrieben und das Schöne ist ja dabei, die Daten sind leichter zugänglich, man muss jetzt nicht mehr irgendwie, man muss nicht wissen, wo man Rechner ein- und ausschaltet im Wesentlichen, um es mal ganz verkürzt zu sagen, aber man muss nicht mehr wirklich sich etwas erarbeiten, Informationen auf Basis derer man dann eine Entscheidung trifft und das wird, man merkt es aber auch, die Kompetenz des Gegenübers bei Schulungen und dergleichen, hat jeder wirklich enorm zugelegt.
Ja, also wirklich auch nichts gegen Bauchgefühl. Ich höre sehr häufig auf mein Bauchgefühl, aber genauso wie wenn ich etwas in ChatGPT eingebe, versuche ich das Bauchgefühl dann nochmal zu prüfen und gucken, hat das Hand und Fuß. Und heute ist es so, es ist nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren, wo es halt relativ, wo die Entwicklung nicht so schnell war und die Gäste nicht so unterschiedlich gewesen sind. Heute ist ja alles so schnelllebig. Unsere Gäste haben sich verändert. Es ist so eine Multivariabilität. Es sind Krisen auf dem Planeten, die unser Geschäft auch irgendwie beeinflussen. Und unser Bauchgefühl, das haben wir jetzt irgendwie die letzten 30 Jahre mitgetragen. Und das trifft vielleicht keine Entscheidungen mehr oder keine Empfehlungen mehr, die gut sind für heute, vielleicht für Situationen von damals. Deswegen sollte man sein Bauchgefühl immer mal hinterfragen und dann auch Zahlen, Daten, Fakten mit zur Entscheidungshilfe mit.
Ja, aber es ist nicht der Bauch, der eine Kalkulation macht, das ist der Kopf. Ja. Und der Bauch sagt mir vielleicht noch, ob meine Kalkulation aufgeht im Verhältnis, ist mein Endpreis, ist der wettbewerbsfähig in meinem Umfeld oder nicht? Was traue ich mir zu? Das ist eine Bauchangelegenheit, aber die Kalkulation, die macht immer noch der Kopf und macht es keiner mehr, dass er sagt, okay, das ist wie eine Schnitzel, das mache ich jetzt einfach mal, kostet 34 Euro. Ja, das kann ich dann machen, wenn es der Markt hergibt, mein Umfeld. Aber dann sollte jeder wissen, wie viel es auch kostet.
Ja, richtig. Vielleicht zuletzt, wir haben es gerade schon oder vorhin angeteasert, Thema Boris Becker, du warst bei der Steuerfahndung, wo es dann bei euch richtig rund ging und die Beamten alles umgekrempelt haben. Da warst du Boris Becker quasi zumindest gedanklich ganz nah. Was ist da passiert?
Ja, man muss ja sehen, bei so einer Steuerfahndung, das möchte ich einfach mal so einen kleinen Tipp für alle, denen das mal passieren sollte. Erstens, man sollte immer, das habe ich wirklich gelernt, man sollte eigentlich immer einen Rechtsanwalt sozusagen nicht auf der Payroll haben, aber man sollte in Kontakt mit jemandem sein, der sich im Finanzrecht auskennt oder Steuerrechts, Steuerfachanwalt. Man sollte zum Zweiten, es bringt nichts, freundlich zu sein bei den Beamten. Und man sollte sich die Mühe machen, man macht den Jeder einzelne Aktenordner, der rausgetragen wird, wird dokumentiert und gegengezeichnet von denen. Das ist ein ziemlicher Aufwand, weil bei uns waren es wirklich sehr viele. Mhm. Und jedes einzelne Futzelchen Teil, das aus dem Büro rausgetragen wird oder aus dem Lokal, wird dokumentiert.
Von denen oder von dir?
Von mir. Also immer von dem, der Fahndungsgegner.
Ja.
Da kommt nämlich eine ganze Menge zusammen. Und der Versuch, sich einzuschleimen, bringt überhaupt nichts, sondern das ist ein Verwaltungsakt, den die da durchziehen und zwar mit ziemlich rustikalen Methoden. Dann ist es eben so, dann werden eben die ganzen Ordner rausgetragen und die standen bei uns vom Büro mit zwei großen Lieferwägen und die waren dann auch voll. Aus den Lokalen wurden die Kassen abtransportiert, alles aus dem Büro rausgeräumt, also wirklich jedes Fitzelchen Papier, unter anderem auch mein Terminkalender. Und dann wird es eben an einen Ort, zentralen Ort gebracht. Das war bei uns in der Infanteriestraße in München und dort kommt das alles in den Raum. Und nachdem die meinen Terminkalender hatten, ich den aber brauchte, wurde vorstellig, sagte, bräuchte ich bitte, dann geht einer mit rein und dann durfte man diesen Terminkalender suchen. Das war ein wirklich, wirklich großer Raum.
Und aber du konntest ja noch gar nicht mehr arbeiten die Tage danach, oder? Also die haben dich ja arbeitsunfähig gemacht.
Ja. Wir haben mit Papier und Stift und Bonbücher im Lokal und wir haben dann die Kassen, die haben wir nach ein paar Tagen wiedergekriegt, die haben sie dann ausgelesen, unsere Computer ebenfalls. Also wir waren zurückgeworfen in 1920. Wir hatten eine Schreibmaschine noch im Büro, die Modell Gabriele. Die war dann wirklich gefragt. Und auf jeden Fall bin ich in diesen Raum und dann habe ich eben einen Terminkalender gesucht und haben wir auch gefunden. Da habe ich da gemeinsam mit dem Beamten neben mir durchgeblättert, dass da nicht nur irgendwie was Kompromittierendes oder sowas dabei ist. Und habe eben die Frage gestellt, das ist ein Riesenraum, da dürfte man wohl einzigartig sein. Und dann meinte der, nee, da ist noch ein größerer Raum nebenan. Und er sagt, ja, wer ist denn da drin? Und er meinte, ja, das ist Boris Becker. Und ich dachte immer, der Boris Becker, der hätte ja ein paar Zähneschläge und Bälle, aber der Raum war größer und der war genauso voll.
Also ist da auch eine Razzia, hat da stattgefunden und die haben noch wesentlich mehr rausgeholt, als es das bei euch war, bei 13 Betrieben.
Ja, naja, der hat ja auch. Bei uns ging es ja gut aus, muss man ja sagen. Bei ihm, nach dem, was ich lesen durfte damals, nicht ganz so gut. Lief nicht so toll. Für uns war eigentlich die Steuerprüfung, die Steuerverhandlung, kann man abschließend eigentlich sagen, für uns war sie eigentlich ein gutes Geschäft, aber seelisch hat das bei mir sehr viel verursacht. Und die Steuerverhandlung ist am Ende des Tages eine Frage des Deals. Ja, wenn die nichts finden und wenn nicht eindeutig ist, oh, da geht es jetzt wirklich um ganz, ganz hohe Beträge. Wie heißt wieder der Münchner Promikoch, der Alfons Schubeck, oder auch der Zumwinkel, der frühere Postvorstandsvorsitzende, glaube ich, war das, den sie dann mit Handschellen abgeführt haben. Das machen sie natürlich bei so prominenten Personen, weil das soll ja Angst einflößen. Die haben dann schon festgestellt, dass hinter der Anzeige als solches jetzt nicht so viel steckt, weil sie haben eben nichts gefunden und dann ist es immer eine Frage des Aufwands. Und dann haben wir eben einen Deal gemacht mit denen, haben gesagt, okay, so und so viel machen wir jetzt pauschal Umsatzsteuern, wir machen alle Aushilfen der letzten 3 Jahre, rechnen wir ab mit Lohnsteuer Klasse 6 und dann alles unter der Voraussetzung, dass der Staatsanwalt am Tisch sitzt und es kein Strafverfahren gibt. Weil wir das freiwillig angeboten haben und es war ein Deal, das war wie ein Teppichhandel.
Aber die haben doch, du hast doch gesagt, bei euch haben sie nichts gefunden. Also eigentlich war alles fein?
Es war fast alles fein. Es ging um, strittig waren eigentlich 12.000 Euro Umsatz in einem Betrieb, der aber 150 Kilometer vom Büro entfernt war. Und das war eigentlich alles. Aber wir wollten ja selbst raus. Ich meine, das ist, wenn die nicht sehr schnell was finden, das Zeug lag da drin. Das war dann, wir haben dann erst mit einem Anwalt und dann haben wir den nochmal verschlissen, das hat nichts getaugt. Und dann sind wir wirklich zu einer wirklich guten Kanzlei gekommen, wenn jemand da nochmal, da kann mich gerne anrufen, kann ich auch wirklich noch weiterempfehlen. Und dann haben wir mit denen eben Verhandlungen geführt und im Rahmen dieser Verhandlungen haben wir gesagt, okay, wir zahlen jetzt freiwillig nach, nur damit das ganze Thema ein Ende hat, weil wir waren dann schon im dritten Jahr, also bald nach 2 Jahren. Und haben die gesagt, ja, okay, dann haben wir uns dahingehend geeinigt. Und im Gegenzug war das allerdings die Forderung von uns. Wir hatten einen Verlustvertrag, der war auch schon strittig seit 1,5 Jahren. Sagen wir, ja. Okay, aber dann dafür wird bei uns der Verlustvertrag anerkannt. Und nachdem die Steuererfahrung mit der Steuerbehörde nicht unmittelbar zu tun hat, aber das Diktum hat, dann gesagt, okay, unter der Voraussetzung machen wir das. Kein Strafverfahren, freiwillige Nachzahlung und der Verlustvertrag wird anerkannt. Und im Ergebnis war so, dass jeder von uns beide dann innerhalb von 4 Wochen, nachdem wir das Ding unterschrieben haben, hat jeder von uns 80.000 auf dem Konto von der Steuer rückbezahlt. Und unsere Abgaben haben wir halt dann von dem Unternehmen geleistet. Und insofern war das ein gutes Geschäft, aber ich hätte gern darauf verzichtet. Jetzt muss man aber auch sagen, also die Steuererfahrung ist immer noch eine Ausnahmesituation. Die Steuerprüfung findet nach Ansicht der Finanzbehörden eigentlich zu selten statt. Das Einzige, was eigentlich regelmäßig stattfindet, ist ja die Sozialversicherungsprüfung alle 3 Jahre oder alle 5. Man sollte wirklich darauf achten, dass man gut durch die Prüfung kommt. Da muss man nicht zu viel wissen, man muss es einfach nur sorgfältig machen. Die Steuerfahndung ist eine Ausnahme, aber die wünsche ich niemandem. Also ich habe jetzt meiner Erinnerung nach keine Feinde in diesem Leben, aber ich würde es auch dem nicht wünschen, weil das ist wirklich eine Extremsituation. Und da ist auch Schluss mit lustig. Wirklich Schluss mit lustig. Ansonsten eine Steuerprüfung, wenn man sein Geschäft sauber macht, das findet beim Steuerberater statt und das kriegt man eigentlich idealerweise nicht mit, außer man ist nachlässig.
Also mich hast du gut abgeholt. Ich bin jetzt schlauer als vorher.
Okay.
Auf jeden Fall. Deswegen vielen lieben Dank für diese tiefgreifenden Einblicke und auch für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Ich glaube, das ist nicht unbedingt immer einfach, dann auch über so ein Thema zu sprechen und dann auch sowas dann nochmal gedanklich durchspielen zu müssen, auch wenn es jetzt 30 Jahre her ist. Ich glaube, das ist, da kann sich keiner in die Situation versetzen, der so etwas nicht selbst mitgemacht hat. Deswegen vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Und ich würde vorschlagen, wir setzen uns jetzt wieder rüber an die Couch und quatschen noch ein bisschen und trinken noch einen Kaffee. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Egal, ob ihr bei YouTube mit dabei wart oder auf Spotify, auf iTunes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Podcast gut bewertet. Und wenn ihr Kontakt zu Lorenz aufnehmen möchtet, wenn ihr euch Pentacode einmal anschauen möchtet, dann schaut einmal in die Shownotes. Dort sind alle wichtigen Links hinterlegt, auch zu deinem LinkedIn-Profil. Und genau, dann klickt euch einfach mal durch und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der kommenden Folge, sehen wir uns und hören wir uns wieder. Bis dahin, macht es gut. Danke, Lorenz.
Sehr gerne. War mir ein Vergnügen. Danke dir.